Modell Berlusconi.
Männer, Macht und Medien.
HR3 Thema der Woche in Bärbel Schäfer live.
Ja, was viele Skandale, Prozesse und die Opposition nicht geschafft hat, das ist der EU-Schuldenkrise gelungen. Der Rücktritt Berlusconis gestern Abend ist er beschlossen worden. Und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Stefan Tröntle in Rom. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ja, 17 Jahre Ära Berlusconi sind vorbei. Was hat dieser Mann denn aus Italien gemacht?
Nichts Gutes, sagen wir es mal so. Er hinterlässt nämlich seinen Nachfolgern einen ziemlichen Scherbenhaufen. Er hat dieses Land doch ziemlich an die Wand gefahren, muss man sagen. Die Bilanz sieht verheerend aus, auch wenn er nicht an allem persönlich schuld ist. Wir haben 1,9 Billionen Staatsschulden. Da gab es natürlich ein großes Erbe. Aber man muss einfach sagen, Berlusconi hat sich vor allem um sich selbst gekümmert, um seine Prozesse, um seine Immunität, um Bunga Bunga, auch in der letzten Legislaturperiode und die großen grundlegenden Reformen in Sachen Arbeitslosigkeit, in Sachen Justiz, in Sachen überbordende Bürokratie, um nur ein paar Beispiele zu nennen, die hat er einfach verschlafen und da hat er nicht gehandelt und das ist das, was man ihm eigentlich am meisten vorwerfen kann.
Also einiges liegt an Arbeit vor Mario Monti. Korrupt, mafiös, unkontrollierbar, das sind immer wieder Stichworte, die uns zu Italiens politischer und wirtschaftlicher Elite eben einfallen. Also eben nicht doch nur Vorurteile.
Nein, es sind nicht nur Vorurteile, wobei man einfach auch sagen muss, dass natürlich auch die Oppositionspartei ihre Skandälchen hat. Also die sind ja nun auch nicht, die hat das Allheilmittel dagegen. Mhm. Also das ist generell in der Politik schon so. Es ist auch ein Unterschied zwischen dem Norden und dem Süden des Landes, das muss man auch sagen. Es liegt zum Teil auch daran, dass beispielsweise Silvio Berlusconi und auch alle anderen Regierungen vor ihm immer den Kulturetat und auch den Bildungsetat immer weiter zusammengestrichen haben. Es gibt keine Investitionen in Forschung und Entwicklung und man sieht einfach auch, dass ein Korruptionsindex eines Landes natürlich auch nach oben geht, je schlechter ausgebildet die Leute sind. Die meisten haben hier nur höchstens sowas wie mittlere Reife und das ist eben daran dann auch zu bemerken. Mhm.
Aber diese Machtstrukturen und ein korruptes System verschwindet ja jetzt nicht über Nacht mit dem Abgang Berlusconis. Was kann denn Mario Monti, das ist ja der EU-Wettbewerbskommissar, der als Nachfolger jetzt gehandelt hat, wie kann der denn da bestehen?
Durch eine möglichst breite Unterstützung. Hier laufen jetzt gerade im Präsidentenpalast Gespräche zwischen dem Staatspräsidenten und allen Parteien. Der hat heute, ich glaube, 15 Termine bis heute Abend. Und er will eine möglichst breite Unterstützung für Mario Monti, seinen Wunschkandidaten, durchsetzen. Er sagte, der soll im Parlament mindestens 500 Stimmen bekommen. Die Mehrheit liegt bei 340. Also ich denke auch, dass ihm das gelingt, weil Napolitano, der Staatspräsident, ein sehr, sehr gewiefter Taktiker ist. Und Mario Monti muss vor allem das machen, mit der Unterstützung von Mitte-Rechts und von Mitte-Links. Mhm. Mitte-Rechts wollte da auch nicht zustimmen bis jetzt, was sehr unpopulär ist. Also da werden die Italiener einige Kröten schlucken müssen. Also beispielsweise wird wieder die Grundsteuer einführen, die Berlusconi abgeschafft hat. Ja, da wird es vermutlich eine Kapitalertragssteuer geben und es wird an die Renten gehen. Also wir können ja hier in Italien nach 40 Jahren Erwerb in Rente gehen sozusagen, also auch schon mit 55 rein theoretisch. Das will er wohl abschaffen. Diverse andere Maßnahmen, man muss mal sehen, was daraus werden wird. Aber natürlich ist das Ganze auch eine irre Ohrfeige für die italienische Politik, weil es ist nämlich eine sogenannte Technokratenregierung. Also ein furchtbares Wort auf Deutsch, aber das sind nur Fachleute. Ja, also Monti ist Wirtschaftsprofessor und wie man hört, soll sein Kabinett auch nur mit Fachleuten besetzt werden, also beispielsweise ein Unirektor im Bildungsbereich und ähnliches. Mal gucken, was da heute noch rauskommt, aber es könnte sein, dass er heute Abend schon mit der Regierungsbildung beauftragt wird, weil Napolitano unheimlich auf die Tube drückt, weil der möchte morgen schon eine fertige Regierung vorstellen und vereidigen, damit die Märkte sich wieder ein bisschen
beruhigen. Das wäre Rekord, weil das ist natürlich so, die Finanzmärkte sind gnadenlos und sie sind auch, wie Sie es ansprechen, Herr Tröntle, eben auch ungeduldig. Das heißt, die neue Regierung muss dann endlich eben substanzielle Reformen betreiben, die Punkte, die Sie angesprochen haben. Und auf der Straße, was ist da los? Sie haben es in den Nachrichten kurz angedeutet, er wird mit Hans-Wurst-Songs besungen und mit Kleingeld beworfen,
das
Berlusconi.
Das war schon...
Ich will nicht sagen, dass er mir leid tut, aber...
es gibt ein schönes Wort dafür, Spießrutenlaufen, ja. Also das war schon Stimmung wie im Fußballstadion, anders kann man das eigentlich nicht ausdrücken. Also die Italiener sind ja auch wahnsinnig erfinderisch. Also das Coolste, muss ich wirklich sagen, da bin ich vor Lachen fast vom Stuhl gefallen, war, als vor dem Parlament ein Orchester auftrat mit einem Chor und die haben einfach immer nur Halleluja gesungen, ja, also Händels Halleluja, richtig schön, ja? Das war großartig. Dann standen die vor dem Präsidentenpalast, als der da dann hinfuhr, das hat sich ja auch noch verzögert, weil er erst noch irgendwelche parteiinternen Absprachen getroffen hat, Da standen Leute, die hatten italienische Fahnen dabei, die haben die Nationalhymne gesungen. Und als der kam, Berlusconi, Dimissioni, also Rücktritt, ja, und gleichzeitig Buffone, also das berühmte Hanswurst. Sie haben wohl mit Schuhen auch nach ihm geworfen, nach dem irakischen Vorbild, mit Münzen, wie bei Herrn Craxi, der ja damals wegen nach diesem manipulierten Bestechungsskandal zurückgetreten ist. Also das war schon extrem peinlich, ein absolut unwürdiger Abgang, und er war auch so unwürdig, dass er hinterher den Hinterausgang nehmen musste, um wieder abzuhauen, weil es draußen hat die Sicherheit, ja, mit Sicherheitsgründen, man kann es ja auch verstehen sogar. Trotzdem ist es natürlich einfach unwürdig, dass er dann auch noch den
Präsidenten verlassen muss. Was macht denn so ein Mann jetzt ganz kurz nochmal zum Schluss? Ich meine, wenn man sich aus dem Hinterausgang rausschleicht, ja, vorne das Volk Daumen runter zeigt, was macht er jetzt?
Also ich glaube schon, dass das Ende einer Ära war. Ich glaube, Berlusconi kommt nicht mehr zurück. Er hat einfach verspielt.
Sagt
aber
Stefan
natürlich
Trönke.
Wird er versuchen.
Wir werden
er wird er wird noch Strippen ziehen. Also mal gucken, was man noch von ihm zu hören hat. Aber ich glaube, als Regierungschef und bei einer Neuwahl, da wird nichts mehr passieren.
Mal sehen, vielleicht taucht er wieder auf. Der ist wie so ein Kasper in so einer Box. Jack in the Box. Wir hoffen es nicht. Stefan Tröntle, einen lieben Gruß nach Rom. Danke für das Gespräch.
Danke, Frau Schäfer. Tschüss.
Macht und Männer, zwei Begriffe, die immer noch in den meisten Fällen auf jeden Fall zusammengehören. Silvio Berlusconi ist oder war, muss man ja schon sagen, nach dem gestrigen Rücktritt dafür ein Paradebeispiel. Ein echter Macho, bei dem es neben Macht, Geld und Einfluss auch immer um Sex und die Darstellung von Männlichkeit ging. Und ich bin jetzt im Gespräch mit jemandem, der sich mit Männerrollen ganz gut auskennt. Einem Männerforscher, der Kölner Politikwissenschaftler, Autor und Journalist Thomas Gesterkamp, unter anderem Autor des Buches Die Krise der Kerle. Guten Morgen, Herr Gesterkamp.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, müssen wir uns jetzt Sorgen machen um Herrn Berlusconi? Ist der Kerl in einer Krise?
Ja, in dem Sinne in einer Krise, dass er sein politisches Amt verloren hat. Man wundert sich aber eigentlich, dass das so lange funktioniert hat, dass es sowas überhaupt noch gibt. Das ist ja gar nicht mehr zeitgemäß, diese Männlichkeit, die er praktiziert hat. Das war ja eigentlich 50er, 60er Jahre ein schlüpfriger Playboy. Stil. Ich glaube nicht, dass das noch zeitgemäß ist. Also die fixierte Form von Männlichkeit, finde ich.
Hat sich gehalten bis 2011. Was glauben Sie denn, warum? Es muss ja irgendetwas an ihm dann auch fasziniert haben so lange.
Einmal ist es, glaube ich, eine italienische Aufsteiger-Saga. Er war ja Schlagersänger auf Kreuzfahrtschiffen, er war Staubsaugervertreter und dann erst Bauunternehmer. Und die italienische Gesellschaft ist ähnlich wie die deutsche, wenn Sie an Schröder oder Fischer denken, viel durchlässiger als die britische oder die französische, wo ja nur die Absolventen der Elite-Universitäten an die Macht kommen. Und damit konnten sich natürlich viele einfache Leute identifizieren. Er hat ja auch bei seinem Amtsantritt gesagt, er wollte aus dem Schützengraben der Arbeit steigen. Also da hat er in einem Satz sozusagen die alte soldatische Männlichkeit und die Erwerbsarbeitsmännlichkeit untergebracht. Sehr symbolisch.
Jetzt haben Sie eben gerade angedeutet, das sind eigentlich alles so Rollenbilder bei Männern, die vorbei sind. Die sind ein bisschen antiquiert. Dann lassen Sie uns doch mal einen Blick werfen auf das moderne Rollenverständnis eines Mannes heute. Was gehört denn dazu?
Ja, dazu gehört eben nicht nur dieser Machtmann, der Unternehmer, Spekulierer, wie das in der Männerforschung genannt wird. Das wäre diese Machermännlichkeit von Berlusconi. Sondern eigentlich integriert der moderne Mann auch Fürsorge. Also wir haben ja nicht umsonst die Debatte um die sogenannten neuen Väter. Also Erziehungsarbeit ist nicht mehr was zum Schämen für Männer. Man kann das machen, integrieren in seine Männlichkeit, ohne ein Weichei zu sein. Dieses Schimpfwort Weichei wird ja eigentlich nur noch von Mario Barth in den großen Hallen zelebriert. Eigentlich ist das mega out.
Aber nochmal, bei aller Liebe, wenn man sich die Quote anschaut, der Männer, die dann tatsächlich eine Auszeit für die Familie und für die Kindererziehung nehmen, die ist ja noch nicht so groß. Warum fällt es denn vielen Männern noch so schwer, sich von einem solchen Männlichkeitskonzept zu verabschieden? Das muss jetzt nicht gleich so intensiv sein wie bei Herrn Berlusconi.
Ja, die Quote ist ja nicht mehr so schlecht. Die ist ja von 3,5 auf 25% gestiegen binnen 4 Jahren. Natürlich hat das immer noch eine große Ausstrahlung sozusagen der Macher gegen die Bedenkenträger, die Durchsetzungskraft, auch diese Skrupellosigkeit, dieses Halbseidene. Das funktioniert natürlich immer noch in hegemonial männlichen Strukturen an der Spitze der Hierarchie. Da kann man immer noch mit diesen Sachen Erfolg haben. Mhm. Wobei ich mich da auch fragen würde, ob 1,9 Billionen Staatsschulden und dauernd in irgendwelche Prozesse verwickelt zu sein, ob das jetzt Erfolg ist.
Warum spielen Männer das mit diesem Macht, Männlichkeit? Das sind ja auch so Symbole. Ich meine, wenn wir jetzt an Putin zum Beispiel denken, der zeigt sich ja auch häufig gerne mit einem durchtrainierten, nackten Oberkörper auf der Jagd, beim Schwimmen, auf einem Pferderücken. Das wirkt ja für uns vielleicht in der Wahrnehmung, ich sage jetzt vielleicht für uns Frauen, dann auch manchmal ein bisschen fast lächerlich. Und trotzdem passiert es ja in den Medien.
Putin ist, glaube ich, ehemaliger Judo-Sportler. Also es sind ganz starke Körperinszenierungen. Die waren ja bei Berlusconi nicht so ausgeprägt. Da ging es ja mehr darum, dass mit dieser politischen Macht, mit dieser Geldmacht auch die sexuelle Verfügung über Frauen verbunden war. Zumindest darüber ist er ja letztlich auch gestürzt, nicht über seine dubiosen Baugeschäfte. Also Bunga Bunga hat ihm ja schon den Rest gegeben. Mhm. Und bei Putin ist das ja, was die Machtebene angeht, vergleichbar. Die Körperinszenierung finde ich ein bisschen anders. Also das Berlusconi hat ja jetzt nicht mit seiner Körperlichkeit sich inszeniert. Mhm.
Aber es ist ja erstaunlich, dass so jemand wie Putin damit eben auch lange Jahre gespielt hat. Und Sie sagen jetzt, davon verabschiedet sich langsam diese Generation natürlich. Auch bei Jüngeren wird das nicht mehr in ihren Augen so stattfinden. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja, wenn ich sage, die Fürsorge wird integriert, dann denke ich schon an solche Geschichten wie die Elternmonate, wie stark Väter die nehmen, dass junge Männer ertragen können, dass sie zeitweise auch mal weniger verdienen als ihre Frauen, was früher ein Ding der Unmöglichkeit war. Also diese Ernähreridentität ist ja auf dem Rückzug, wenn auch nicht völlig erodiert, also noch nicht gebrochen, aber es ist ja nicht mehr so entscheidend. Also da ist eben doch dieser Satz mit den Schützengräben der Arbeit, den fand ich schon sehr interessant, weil Ernährer, Beschützer und Bestimmer, das waren ja immer die zentralen Facetten der Männlichkeit und jetzt hat Berlusconi sozusagen diese Bestimmerrolle verloren.
Und Männer müssen eben auch lernen, zum ersten Mal Macht auf Augenhöhe dann auch mit Frauen zu teilen.
Ja, deswegen haben wir ja die Debatte um die Quote. Die Mädchen sind immer besser ausgebildet. In den Unternehmen ist das natürlich im Moment ein Riesenthema, dass Männer da befürchten, umgekehrt diskriminiert zu werden. Da ist auch ein bisschen was dran.
Lieber Thomas Gesterkamp, herzlichen Dank. Gruß nach Köln. Sie sind Politikwissenschaftler und Autor des Buches Die Krise der Kerle. Herzlichen Dank. Die Journalistin und Autorin Birgit Schönau lebt seit Anfang der 90er Jahre in Rom und hat die politische Karriere des Silvio Berlusconi seitdem intensiv verfolgt. Sie kennt Italien, sie kennt die italienische Seele und ist Zeugin, wie Ciao, Ciao, Silvio Rufe durch ganz Rom momentan hallen, dank seines Abganges. 17 Jahre währte die Ära Berlusconis und jetzt hat der italienische Premier gestern seinen Rücktritt verkündet. Ein Rücktritt, der für viele überfällig war.
Ja, man muss natürlich dazu sagen, dass Berlusconi auch mehrfach abgewählt worden ist. Er hat nicht die ganzen 17 Jahre lang durchregiert. Zweimal ist er abgelöst worden von Romano Prodi und das zeigt, dass die Italiener doch in diesem langen Zeitraum, in dem Berlusconi auf jeden Fall die politische Bühne beherrscht hat, doch so etwas hatten wie Sehnsucht nach Normalität.
Naja, aber der Cavaliere Berlusconi, der dann ja auch gewählt wurde, ist nie durch Zurückhaltung, Political Correctness oder Bescheidenheit eigentlich aufgefallen. Macht, Sex, Geld, das sind eher seine Attribute. Zeichen von vermeintlicher Stärke. Kamen denn dann solche Werte eben auch beim Volk an?
Na, da muss man schon differenzieren. Also natürlich die Sexskandale der letzten Jahre, also was da in den letzten Jahren herausgekommen ist, hat die Italiener wirklich extrem auch gestört. Und zwar durch die Bank auch Berlusconis Wähler sehr gestört, auch viele Parteifreunde von ihm gestört, weil sie eben auch Italiens Ansehen im Ausland so stark beschädigt haben. Als ich Anfang der 90er Jahre nach Italien gegangen bin, habe ich keinen Italiener getroffen, der sich geschämt hätte für sein Land. Eine Haltung, die ja wir Deutsche eigentlich eher kennen wegen unserer jüngeren Geschichte. Heute gibt es Italiener, die von Auslandsbesuchen zurückkommen, weil sie im Ausland arbeiten, Vorträge halten und so weiter. Und die dann sagen, ich schäme mich. Ich schäme mich für mein Land, denn mein Land wird repräsentiert durch diesen Mann. Man kann also nicht sagen, dass die Italiener begeistert gewesen wären von dem, was Berlusconi ihnen in den letzten Jahren an Skandalen geboten hat.
Aber man muss ja sagen, Italien ist eine Demokratie und er ist ja auch gewählt worden. Aber trotzdem scheint es ja in Italien so zu sein, dass die Meinung des Volkes nicht immer so eine große Rolle spielt, wenn es um Politik geht. Wo wird denn in Italien tatsächlich die, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Politik gemacht?
Es hat immer traditionell eigentlich eine starke Partizipation der italienischen Bürger auch gegeben an der Politik. Wenn wir zurückdenken an die Bürgerbewegungen der 70er Jahre, die Frauenbewegung war stark, auch die italienische Friedensbewegung war stark, wenn auch nicht so stark für die Deutsche, die Resistenza während des Zweiten Weltkrieges. Nun ist es aber so, dass sich die politische Kaste, so wird sie in Italien genannt, ich sage das jetzt einfach auch mal so, La Casta, also diejenigen, die das Volk repräsentieren wollen, immer weiter von dem Volk entfernt haben. Und das ist tatsächlich ein Produkt des Berlusconismus. Berlusconi hat das auf die Spitze getrieben. Er hat Leute in die Politik geholt, die nicht den Weg von unten, von der Basis nach oben gegangen sind, sondern er hat sie herangeholt aus seinem Firmenimperium. Also das waren Leute aus dem Fernsehen, das waren zum Teil auch Fußballer, die auf lokaler Ebene kandidiert haben und so weiter und so fort. Er hat auch die Rekrutierung seiner politischen Kandidaten direkt betrieben durch die Casting-Fachleute seines Fernsehsenders Mediaset. Also die Volksnähe wurde vollkommen gekappt durch den Berlusconismus. Und das andere ist, dass das Wahlrecht, was Berlusconi deswegen auch nicht ändern wollte, dafür sorgt, dass die Bürger ihre eigenen Vertreter gar nicht aussuchen können. Denn das tun de facto die Parteien.
Dann passt ja umso genauer der Titel Ihres Buches Circus Italia aus dem Inneren der Unterhaltungsdemokratie. Den Begriff Unterhaltungsdemokratie haben Sie, Frau Schönau, ja nicht umsonst gewählt. Was meinen Sie denn ganz genau damit?
Nun, die ganze politische Partei, die Berlusconi gegründet hat, damals noch Forza Italia, nach dem Anführungsruf der Schlachtenbummler der italienischen Fußballnationalmannschaft, fußte auf Ideen seiner Werbemanager. Sie wurde gegründet von Männern, die für seine Werbeorganisation Publitalia vorher gearbeitet hatten. Und im Grunde genommen ist das, was Berlusconi betrieben hat, die ganze Zeit so Werbung gewesen und nicht Politik. Er hat also mit Slogans regiert, aber nicht mit politischen Programmen. Er hat die italienische Politik entpolitisiert.
Sie sprechen in Ihrem Buch auch vom Land Berlusconien. Wie lange wird diese Bezeichnung denn wohl noch zutreffend sein? Denn das System Berlusconi, das war ja nicht nur er alleine. Wird sich Italien von Berlusconi in Ihren Augen erholen?
Es gibt eine große Lust, eine große, sagen wir mal, Werf in Italien in diesen Tagen, eine große Lust auf Wechsel. Ich glaube, Berlusconien wird in sehr rascher Zeit Vergangenheit sein. Und dazu geführt hat am Ende, das muss man auch sagen, ja, der Druck durch die Europäische Union, durch die Finanzmärkte, der dazu geführt hat, dass der Großunternehmer Berlusconi, der in Wirklichkeit ein Staatsmonopolist war, er hat ja sein Firmenimperium mit Hilfe befreundeter Politiker aufbauen können, dass er nun von der Bühne abgehen muss. Und ich glaube, Berlusconien, das ist wirklich gestern.
Birgit Schönau, herzlichen Dank für das Gespräch an diesem Sonntagmorgen und einen ganz lieben Gruß nach Rom in die ewige Stadt. Bei uns geht es heute um Männer und Macht. Das Thema in der ersten Stunde ist der Rücktritt Silvio Berlusconis. Und ich bin jetzt im Gespräch mit Ingeborg Fleischer. Sie ist Ethnologin, kennt sich aber auch aus mit Männern, die Macht qua ihres Amtes besitzen, denn sie coacht Führungskräfte in zahlreichen Seminaren weltweit. Guten Morgen, Frau Fleischer.
Einen schönen guten Morgen, Frau Schäfer.
Was ist das eigentlich, Macht?
Oh, das ist ein breites Feld. Nur interessanterweise, das fand ich auch jetzt in der Sendung so toll, ist, wir sind so enorm fasziniert vom Machtmissbrauch. Macht ist ja ein Phänomen. Und letztendlich, die Grundlage ist ein Ordnungskriterium. Ohne Macht schaffen wir keine Ordnung im Chaos. Ich mache mal ein Beispiel. Zum Beispiel irgendein Chaos bricht aus, irgendein Unfall oder wo mehrere Leute beteiligt sind. Wenn da nicht einer ist, der sozusagen die Führung übernimmt, also sagt, was zu tun ist, das heißt, er übernimmt die Macht, dann versinkt alles im Chaos. Jeder hat eine Meinung, rennt in eine andere Richtung, es passiert gar nichts.
Okay, verstanden. Also es geht um Führungspersönlichkeiten, Initiative ergreifen, aber wenn dann gerade in Bezug auf Italien und die 17 Jahre, die Berlusconi im Amt war, immer wieder die Begriffe fallen wie Korruption, Machtmissbrauch, dann ist ja die Frage, wie wenden Menschen denn Macht an? Offensichtlich ja der eine positiv, der andere vielleicht eher negativ.
Ja, interessanterweise ist die Grenze ja sehr dünn. Wir alle mögen Macht. Wir können uns auch nicht bewegen ohne Macht. Macht ist ein Grundprinzip, was ja Kinder schon beherrschen, sich der Eltern zu bemächtigen, relativ früh schon. Das heißt, nicht umsonst sagen wir ja, wir haben hier Begriffe wie machen, gestalten, verändern. Wir können nur was tun, wenn wir dazu auch die Macht haben. Und Selbstbestimmung. Dass in eine oder in die andere Richtung angewendet werden kann. Und das liegt an der Macht selbst. Das heißt, der Machtmissbrauch ist der Macht immanent.
Aber es liegt doch nicht an der Macht, es liegt doch an der einzelnen Person, die diese Macht doch entsprechend nutzen kann.
Ja, aber genau das ist das Interessante. Wir alle haben ja Machtfantasien. Ist es nicht großartig, mal alles tun zu können, was wir wollen? Und das dann nicht, und dann die Potenz dazu zu haben und das nicht zu tun.
Gibt es Unterschiede da zwischen Männern und Frauen im Umgang mit Macht?
Im Umgang mit Macht kaum, weil ich teile da die Meinung von Gertrud Höhler, die sagte, Macht ist die größte Herausforderung an den Charakter eines Menschen. Oder besser gesagt, gibt es ja auch von Wilhelm Busch den Spruch, das Gute, was du tust, ist stets das Böse, was du lässt. Das heißt, die Möglichkeit, Macht zu missbrauchen, ist da, und es nicht zu tun, hat was mit Charakter zu tun und weniger mit Geschlecht.
Was bedeutet denn in unserer heutigen Gesellschaft dann Machtlosigkeit?
Ja, das spüren wir ja jeden Tag. Wir sind ausgeliefert, wir haben sehr wenig Möglichkeiten, was zu tun. Und deswegen wird Macht ja für uns auch immer wichtiger. Und deswegen wird auch immer wieder darüber diskutiert, dass Männer und Frauen unterschiedlich mit umgehen. Tun sie allerdings nicht. Sobald sie in Machtpositionen sind, liegt es an der einzelnen Person, wie sie das ausfüllt. Und wie sie selbst sagen, sobald wir uns mit Macht beschäftigen, haben wir negative Konnotationen. Wir haben Machtmissbrauch vor Augen und wir sehen selten das Positive. Zum Beispiel Menschen, die über Macht enorm viel bewegen konnten. Da fällt mir jetzt so ad hoc ein, zum Beispiel Gandhi oder Nelson Mandela. Heute noch lebend und unter uns aktiv sein, ist zum Beispiel auch Dalai Lama, der real ja entmachtet ist. Er ist ja sogar im Exil an der Oberfläche und trotzdem enorm machtvoll.
Nun haben wir heute vielleicht abschließend nochmal einen Blick Richtung Italien in der ersten Stunde über diese Zeit und das Phänomen Berlusconi gesprochen. War das für Sie so ein Paradebeispiel eines Machtmannes? Wir haben einen Männerforscher gefragt, der sagt, dieses Modell ist eigentlich vorbei.
Ja, interessanterweise sehe ich es genau andersrum. Da die Welt um uns herum immer stärker im Chaos zu versinken droht, wird diese Form von Macht immer stärker kommen. Ich merke es auch in Unternehmen. Dieses sich absolut durchsetzen wollen, um jeden Preis und überhaupt keine Rücksicht nehmen auf die Bedingungen drumherum. Das liegt aber auch noch an was anderem. Das liegt an einem Prinzip, ich würde fast schon sagen, es ist ein Systemfehler. Macht und Verantwortung war ja lange Zeit zusammen. Also wenn ich Macht hatte, dann musste ich auch die Verantwortung tragen. Und interessanterweise sind die beiden Teile auseinandergefallen, so ab Ende der 90er Jahre, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik.
Weil der Begriff Verantwortung übernehmen, ist ja eher dann positiv besetzt. Aber das klingt jetzt nicht sehr optimistisch am Ende der Sendung, liebe Frau Fleischer.
Ja, das ist ein Phänomen, mit dem wir demnächst umgehen müssen. Das Optimistische daran ist, dass wir überhaupt über Macht reden und dass wir das einfach nicht uns gefallen lassen und nichts dazu sagen, sondern dass wir darüber reden und dass wir auch wirklich was unternehmen.
Also das ist dann wieder unsere Macht, sich dann auch den Machtmenschen entgegenzustellen. Herzlichen Dank, Ingeborg Fleischer, für diesen Blick als Ethnologin auf die Macht. Danke.
Ich danke Ihnen.
Tschüss.
Mehr Themen, mehr Gespräche, mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.